Ich kann das gar nicht mehr sagen, welcher Impuls das war. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen, aber es war der Impuls, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe jetzt einfach in die Kirche und bete dafür. Und bin das erste Mal in die Kirche gegangen, so richtig bewusst, habe eine Kerze angezündet und habe mich hingesetzt und habe das erste Mal wirklich zu Gott gebetet und habe gesagt, hey Gott, lass uns doch einen Deal machen. Du machst, dass ich schwanger werde und ich lass mich danach taufen. Und dann war ich 2 Monate später schwanger.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Und ich freue mich über meinen Gast heute, Kirstin Barbato. Sie erlebt eine Kindheit, die ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Sie wächst nämlich in der ehemaligen DDR auf. Und sie ist verrückt, wie einfach, wie isoliert das dort war. Sie ist mir wirklich recht eingefahren bei dem, was sie erzählt hat. Und verrückt ist auch bei der Kirstin, dass sie, gerade auch wegen der DDR, komplett ohne den Glauben aufgewachsen ist, aber schlussendlich als junge Erwachsene in völligster Verzweiflung in eine Kirche flüchtet und dort mit Gott einen Deal macht. Über das und noch viel mehr reden wir heute zusammen. Ich habe Freude, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Ruth Stutz. Kirstin, wir haben ein bisschen Kontakt gehabt vor dem Podcast, bevor wir jetzt die Aufnahme hier machen. Wir haben uns Sprachnachrichten hin und her geschickt und ich habe es recht amüsant gefunden, weil ich dachte, das, was ich in 3 Minuten, weisst, sage in einer Sprachnachricht, das schaffst du in 1 Minute. Du bist so eine Schnelle. Wie ist das für dich gewesen? Weisst, als wir in die Schweiz gekommen sind, hast du ein bisschen dein Tempo drosseln oder sind die Leute am Anfang Mikro?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das begleitet mich schon mein Leben lang. Also ich war schon immer sehr schnell, sprachlich sehr schnell. Und ich muss sagen, ich drossel das teilweise wirklich bewusst. Also ich könnte noch viel, viel schneller reden.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also ich bin wirklich jemand, ich drossel das sehr bewusst. Weil in meinem eigenen Podcast zum Beispiel habe ich viel Kritik dafür bekommen, dass ich zu schnell bin. Ich muss wirklich ein bisschen immer mich so langsamer sprechen, weil den Leuten das zu viel ist. Zu schnell, zu viel Information in zu kurzer Zeit.
So gut. Also, aber ich freue mich, weil ich habe die Hoffnung, dass wir ganz viel in die 50 Minuten reinbringen. Mehr, wie das sonst möglich ist.
Wunderbar.
Aber eben, als ihr in die Schweiz gezügelt sind, oder du, sind schon ein bisschen Vorbehalte herum gewesen, gell? Vor allem, als ihr dann aufs Land gezogen sind, hast du, glaube ich, auch ein bisschen Respekt gehabt, gell?
Also, es war damals so, dass ich eigentlich in Berlin gelebt habe und mein Mann wollte zu mir nach Berlin zügeln und hat dann aber parallel ein Jobangebot aus der Schweiz bekommen und wollte das gerne machen und ist dann vorgegangen nach St. Gallen. Und ich bin halt so ein halbes Jahr später hinterhergegangen, aber wir sind natürlich in der Zeit schon viel gependelt. Und ich muss sagen, ich war total unvoreingenommen der Schweiz gegenüber. Die Schweiz war für mich das Schockiland mit dem super schönen Käse und den Bergen. Also ich hatte überhaupt keine negativen Ressentiments im Kopf und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es aber umgekehrt sehr wohl ist. Und das hat mich ziemlich überrascht. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben Rassismus hier in der Schweiz erlebt. Das habe ich vorher nie erlebt, als Deutsche natürlich. Und ich sag mal so, die Deutschen sind in der Welt eigentlich immer gern gesehen, egal wo ich war. Und in der Schweiz ist es mir das erste Mal passiert. Und deswegen hatte ich schon Vorbehalte, aufs Land zu ziehen.
Weil was heißt das? Was hast du denn erlebt?
Ja, ich glaube, wenn man mal, also ich bin halt ein sehr ehrlicher, direkter Mensch und gerade heraus. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann mal was kritisiert, dann wird halt relativ schnell das so abgetan. Ach, ihr scheiß Jütschen. Und es geht im Kleinen los. Gucken wir jetzt wieder auf die EM, Fußball. Wenn die Deutschen irgendwie schlecht spielen, es wird so draufgehackt von den Schweizern mit so viel Häme, wo ich immer frage, warum? Ich meine, die meisten Schweizer Spieler spielen in Deutschland Fußball. Mhm. Ich verstehe das gar nicht, warum man das Land nicht mehr, also ja, aber ich glaube, das ist eher so halt wirklich in der Schweiz, dass ich das da anders erlebe. Mein Mann ist halb Italiener, halb Brasilianer.
Ah, darum der schöne Nachname.
Genau, darum der schöne Nachname. Und der hat die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen in Deutschland gemacht, aber dafür nicht mehr in der Schweiz, lustigerweise.
Okay. Okay.
Weil durch Giancarlo mit dem Vornamen, er ist so nah dran, die haben vieles Gefühl, vielleicht kommt er aus dem Tessin. Das heißt, seitdem wir hier sind, hat sich's eigentlich gekehrt. Also als ich ihn kenne, hat er mir von seinen Erfahrungen berichtet, was mich sehr geschockt hat. Und jetzt ist eigentlich eher umgekehrt, wenn, dann mache ich die eher und er nicht mehr.
Okay. Mhm. Also mein Bub, der wird jetzt ein 9, der ist größter Deutschland-Fan, obwohl wir keine Verbindung haben zu Deutschland. Also er ist absolut Fan, wenn Deutschland spielt.
Aber jetzt hast du es doch positiv erlebt, oder? Du hast bist unsicher gewesen, eben wegen aufs Land zügeln und jetzt fühlst du dich pudelwohl, gell?
Ja, wahnsinnig wohl. Wir sind so gut angekommen in der Gemeinde, was aber auch, glaube ich, an dem Ort an sich liegt, an den Menschen, die dort sind, die sich dort angesiedelt haben. Wir haben einfach unheimlich viel Glück. Ich bin natürlich aber auch schon noch so ein Typ, ich suche die Leute. Also mir ist klar, wenn ich nur mein Job nachgehe, dann passiert nichts. Das heißt, ich engagiere mich ehrenamtlich im Elternrat und bin dann halt irgendwann in die Kirche gegangen und so. Also ich habe schon auch das forciert. Aber dadurch, dass ich das forciert, haben wir jetzt so ein tolles Umfeld uns geschaffen. Also ja, es ist wahnsinnig schön.
Also du hast einen Mann, 3 Kinder, 2 Hunde. Ihr lebt auf dem Land, im Zürich-Unterland. Ich stelle mir das unglaublich idyllisch vor. Ist das so? Weißt du, so ein Haus im freien Land rundherum?
Als Ausländer können wir uns natürlich kein Haus leisten. Das ist nicht möglich. Aber wir haben eine schöne Wohnung. Und tatsächlich, ja, also ich finde, ich sage immer, und das meine ich auch wirklich aus tiefstem Herzen so, ich lebe jetzt dort, wo andere Urlaub machen. Und ich genieße das. Und ich kann mich nie satt sehen. Nie satt sehen an den Bergen, an den Seen, auch wo ich jetzt wieder hierher gekommen bin ins Studio. Ich liebe einfach die Schweiz. Sie ist landschaftlich einfach so wunderschön, wo ich sage, ja, also ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Und die Menschen noch jetzt on top dazu. Also es ist so wirklich alles gemeinsam.
Mhm. Mega schön. Du bist ja mega gerne Mami. Das gehört mir daraus raus, finde ich so, im Vorfeld, wo ich dich jetzt ein bisschen kennengelernt habe. Dass du das aber heute kannst sein, das ist gar nicht selbstverständlich, gell?
Nee.
Über das werden wir dann unbedingt noch reden. Was ich auch so cool finde bei dir, du bist ja ein richtiger Star, kann man schon sagen. Also doch, ein Lismi-Star oder ein Strickstar, wie du sagst. Also doch, das ist ein richtig erfolgreicher Strick-Podcast, gell?
Ja, ja, jetzt lasse ich das ja einfach mal so stehen. Was heißt richtig erfolgreich? Ja, die Leute schauen sich gerne meine Videos an, tatsächlich. Also ich versuche immer einmal im Monat im Schnitt, manchmal gelingt es mir nicht, manchmal schon, zu zeigen, was ich so gestrickt habe. Ich bin Wollhandfärberin vom Beruf und zeige dann auch, was ich gefärbt habe und rede halt über Stricken, arbeite mit Verlagen zusammen und rezensiere deren Bücher und Hefte. Und ja, es ist dann immer so eine Stunde, wo man ja dabei halt ganz gemütlich lismen kann, wenn man mich hört und sieht.
Also was sagt man in so einem Podcast, wenn ich mir überlege, weißt du? Also ja, um was geht's denn heute?
Ja, also ich fange immer gleich an. Ich habe immer was Gestricktes an. Dann stelle ich schon mal vor, welche Anleitung das ist. Das wollen die Leute immer gerne wissen, mit welcher Wolle das gestrickt ist. Das ist wirklich so eine Inspiration geben und nehmen, so ein Videopodcast. Und ja, und dann zeige ich halt, was ich stricke. Und jetzt stricke ich mittlerweile seit fast 15 Jahren. Und ich habe mir halt das selbst beigebracht. Ich bin so ein autodidaktischer Typ. So, wenn ich was will, dann bringe ich mir das selber bei. Und kann, glaube ich, mittlerweile recht viele Tipps geben, und das ist das, was ich auch als Feedback bekomme. Also dass der Podcast eben für die, die es schauen, wertvoll ist, weil ich dann sage, hey, probiert doch mal das aus, und dann kann man statt einen Rundhalsausschnitt das als V-Ausschnitt zum Beispiel stricken, wenn man das so und so macht. Also ich ändere auch immer alles ab und auf meine Figur ab mittlerweile, dass es irgendwie gut sitzt, und ja, und da gebe ich halt den Leuten die Tipps an die Hand, und das wird sehr geschätzt.
Ich finde, Lismen ist in meinem Kopf so unglaublich kompliziert. Ich nähe extrem gern. Und ich finde das so einfach. Weißt, du kannst einfach ratschibum oder drauf los. Und beim Lismen musst du irgendwie immer zählen, habe ich das Gefühl. Aber es gibt einfach Hoffnung, und ich muss vielleicht einfach mal reinschauen. Ist auch für Anfänger.
Nicht mehr.
Sind so ein bisschen Nerds, oder?
Ja, es ist schon, da musst du schon, also einfach die Sachen, die ich stricke, sind oft nicht mehr für Anfänger, weil mich das nicht herausfordert. Also ich gucke schon immer, dass es eine besondere Konstruktion für mich selbst hat, damit es für mich noch spannend bleibt. Aber ja, per se, um was zu lernen, kann man es, glaube ich, immer schauen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist.
Also ich werde auf jeden Fall reinschauen.
Sehr gut.
Kirstin, komm, wir reden ein bisschen über deine Kindheit. Du bist ja aufgewachsen in der ehemaligen DDR.
Richtig.
Was ist das für eine Kindheit gewesen? Muss man sich das vorstellen?
Also ich bin 1980 geboren, das heißt, bis zur Grenzöffnung waren es noch 9 Jahre. Und ja, und ich meine, meine ganzen Erinnerungen sind sehr kindlich geprägt natürlich, muss ich ganz klar sagen. Aber ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich habe einen 3 Jahre älteren Bruder. Meine Eltern sind sehr jung Eltern geworden, mit Anfang 20 jeweils. Und ja, und ich hatte halt eine unbeschwerte Kindheit, würde ich sagen, und habe das System dahinter noch gar nicht durchschauen können. Also da hat mir natürlich die politische Willensbildung irgendwie noch gefehlt damals, oder Meinungsbildung gefehlt. Und ja, und ich für mich als Kind, wir haben in so einer klassischen 50 Quadratmeter Plattenbauwohnung gewohnt und fanden das super, das war Luxus. Also ja, es ist heute wirklich, wo man sagt, oh Gott, da will ja keiner mehr drin wohnen. Für uns war das Luxus, da haben sich meine Eltern wirklich drauf beworben, dass wir das bekommen haben, und haben dazu einen riesigen Garten gehabt, wie es auch so Usus war. Also Selbstversorger, weil es ja wirklich die Geschäfte Fachkräfte sehr leer waren. Und so meine Erinnerungen gehen halt eher in Richtung, ich habe mein Leben, meine Kindheit mit sehr viel Warten verbracht. Ich glaube, das können fast alle DDR-Bürger sagen, weil wenn es dann irgendwas Besonderes gab, stand man dafür an. Und man stand nicht nur eine halbe Stunde dafür an, sondern wirklich stundenlang. Und man hat sich abgewechselt in der Schlange.
Für was denn zum Beispiel?
Bananen.
Ach so, für Essen.
Also nicht allgemeines Essen, also die Grundnahrungsmittel gab es immer und zu jeder Zeit. Es ging eher so um die besonderen Sachen, also zum Beispiel Bananen oder Wassermelonen oder auch besondere Kleidungsstücke. Meine Mama hat mal gesagt, sie hat mir so als Kind so einen Kinderarztkoffer geschenkt, da stand die 6 Stunden für an. Also da gab es den halt einmal an einem Tag im Jahr, weil er dann halt gerade produziert wurde für die ganze Bevölkerung und sie wusste halt, ich wünsche mir den so unheimlich stark und wenn sie ihn dann nicht holt, dann kriege ich den halt nicht. Also du hast keine zweite Möglichkeit, dich wieder anzustellen, weil das gibt es dann einfach nicht mehr.
Mega lieber wo die Mami, oder?
Ja, total. Absolut. Ja, und das sind so Sachen, habe ich halt kindlich geprägte Erinnerungen dran. Aber ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Sehr viel draußen spielen und meine Eltern mussten beide Vollzeit arbeiten. Auch das war ja in der DDR so Usus, dass die Frauen sehr schnell wieder Vollzeit arbeiten mussten. Und da war es halt so, dass ich auch sehr zu sehr großen Selbstständigkeit erzogen wurde. Natürlich gab es eine Ganztagsbetreuung, die auch kostenlos war von vorne bis hin. Das muss man dazu sagen, das ist natürlich dann der Vorteil gewesen, dass sich da jeder das leisten konnte, weil es einfach gratis war und jeder sein Kind dorthin geschickt hat. Aber ich bin halt unheimlich früh zur Selbstständigkeit erzogen worden. Also ich bin zum Beispiel in Kinski-Weg schon alleine gelaufen durch einen Tierpark und einen Park, wo man heute sagen würde, niemals. Yeah. Also niemals würde ich mein Kind das alleine laufen lassen. Und ich bin da einfach alleine langgelaufen, habe meine Eltern gar keine Gedanken gemacht. Aber weil auch zum Beispiel Gewalttaten in den Medien nicht präsent waren. Also die wussten das gar nicht, dass es das so gibt. Das ist auch alles erst später gekommen.
Total anders, oder wie das, was man heute kennt.
Ja, schon.
Ja. Aber du siehst es positiv. Also das hat man so ein Gefühl, oder wenn du so zurückguckst.
Ja, weil ich glaube, dass es, ich weiß halt einfach, also anders, ich erzähle noch eine kleine Episode aus meinem Leben vielleicht. Und zwar, wir haben halt nur 10 Kilometer von der ehemaligen Grenze entfernt gewohnt und hatten dadurch ARD und ZDF im Fernseher, was offiziell verboten war. Das durfte man offiziell auch nicht schauen. Okay. So, und dann hatten wir das aber und haben das natürlich geschaut. Und dann kam da ja die Werbung. Und ich meine, ich weiß halt noch, also was weiß ich, Kinderschokolade, Gummibärchen, man sieht das jeden Tag als Kind und das gab es ja nicht. Das sind alles Lebensmittel aus dem Westen gewesen. Die gab es überhaupt nicht oder nur in speziellen Shops, wofür man D-Mark brauchte, die wir nicht hatten, weil wir auch keinen Kontakt zum Westen hatten. Und von daher, also ich meine, ich habe mein erstes Stück Kinderschokolade mit 9 gegessen. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja. Und ich glaube, sowas erdet. Also weißt du, es ist so mein Gefühl. Mhm. Ich glaube, an mancher Stelle bin ich sehr geerdet, weil ich in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden bin und meine Eltern noch immer geguckt haben, dass wir bodenständig bleiben und ja.
Ja. Richtig. Und das auch geschätzt hast, oder das, was du gehabt hast, das hast du extrem geschätzt.
Richtig,
ganz das prägt genau. Und sicher. Wie hast du das Gefühl sonst noch, weißt du, wie das dein Leben geprägt hat, die Kindheit?
Oh, kann ich gar nicht. Also, sonst, ich muss sagen, es hat mich nicht weiter geprägt. Es war dann eher so, wo dann die Grenzöffnung war, da habe ich wieder viele Erinnerungen dran.
Ja, wie ist das? Wie hast du das erlebt?
Also, es war halt wirklich so an dem Tag, wo es ging ja los damit, dass die Leute über Ungarn geflüchtet sind. Das haben meine Eltern halt schon im Fernsehen immer verfolgt und haben auch darüber diskutiert. Das weiß ich, ob das ein Weg für sie ist. Mein Vater war halt eher so gegen das System und hatte beruflich auch keine Karrierechancen, wenn du gegen das System warst. Also, obwohl er ein sehr kluger Mann ist und ja, und das war so ein bisschen so, dass die, glaube ich, drüber gesprochen haben. Da habe ich so eine Kindheitserinnerung dran. Und dann gingen die Grenzen plötzlich auf. Und ich weiß noch an dem Abend, dass meine Eltern meinten, jetzt passiert was Historisches, also wirklich was ganz Historisches. Und dann irgendwie sind ja die Ersten rüber. Und meine Eltern vom Freitag, glaube ich, ging die Grenze auf. Am Samstag sind sie rübergefahren. Und ich weiß, ich durfte nicht mit. Wir mussten zu Hause bleiben, also in die Schule gehen. Samstag war Schule.
Okay.
Und dann waren wir in der Schule und wir saßen da mit 5 anderen Kindern oder ich in meiner Klasse und meine Lehrerin, die war sehr, sehr SED-parteikonform und die ist da ausgeflippt vor der Klasse und hat uns alle angebrüllt, also uns, die wir da waren und hat gemeint, ja, und ihr werdet sehen, die ganzen, die jetzt heute nicht da sind, ich schreibe alle Namen auf, das leite ich weiter, das wird Konsequenzen haben und so. Also die hat noch gar nicht erkannt, was für ein Wandel eigentlich gerade stattgefunden hat. Und dann wurden irgendwie erst 3 Wochen später so die Grenzen aufgemacht von West nach Ost und da haben wir uns dann an die Grenze gestellt und haben die begrüßt. Und du kannst dir das nicht vorstellen. Also ich stand da als 9-jähriges Kind und die Autos haben einfach wahllos angehalten. Und ich werde es nie vergessen, dann halt einfach ein Auto, da waren die so um die 20 wahrscheinlich, sind ausgestiegen und kamen auf mich zugerannt, so ein Typ, und meinten so, darf ich dich auf den Arm nehmen? Ich habe noch nie ein Ostkind im Arm gehabt. Und hat mich da irgendwie so gedrückt. Und ich so, ja, okay. Und hat mich da gedrückt und umarmt. Und ja, und wir haben halt wahnsinnig viel Süßigkeiten geschenkt gekriegt.
Oh, krass.
Und standen halt die nächsten Wochen jeden Tag an der Grenze mit Tüten, weil wir so viel Süßigkeiten geschenkt bekommen haben. Das krass. War wie Weihnachten, Ostern, alles zusammen einfach gerade.
Also, aber das Glücksgefühl für dich.
Absolut,
so,
ja, also absolut, wirklich.
Nee, und wahrscheinlich auch ein bisschen überfordern, oder? Das mit der Lehrerin und auch Unsicherheit, stelle ich mir vor. Oder
ja,
was passiert
richtig.
Jetzt?
Ja, richtig. Aber meine Eltern haben halt auch relativ schnell gesagt, sie wollen nicht irgendwie alles überstürzen, was ja viele gemacht haben, übereilen, sondern sind sehr vernünftig an alles rangegangen. Und ja, und dadurch haben sie uns auch viel Druck genommen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also so, weil sie eben nicht gesagt haben, jetzt müssen wir gleich sofort ein Westauto fahren. Das haben ganz, ganz viele gemacht. Also sie haben sofort ihren Trabi und Wartburg entsorgt und für Apfel und Ei verkauft und haben dann sich einen VW irgendwie gekauft und hat mein Vater gleich gesagt, das macht er auf keinen Fall, das muss alles wohl überlegt sein und so. Und da war da immer sehr weitsichtig, muss ich sagen, Gott sei Dank. Und ja.
So schön. Mhm. Super. Mega spannend. Hey, hey. obwohl du, ja, du sagst, du hast nicht ein enges Elternhaus erlebt. Also, das ist eine schöne Kindheit, wo du daran zurückdenkst. Sagst du doch, du hast recht wollen ausbrechen, wo du dann vielleicht Teenie, jugendlich gewesen bist. Mhm. Was heisst das genau?
Ja, ich habe meine Eltern, glaube ich, echt gefordert. Ja, ich war einfach, ich musste, glaube ich, mich selber finden. Das ist so mein Gefühl jetzt rückblickend gesehen. Und ich wollte halt unheimlich gerne viel feiern gehen und früh feiern gehen und es wirklich krachen lassen. Und meine Eltern haben lange versucht, ja, da irgendwie einen Weg zu finden, dass es für alle passt. Und aber ich muss sagen, wenn es dann für mich nicht gepasst hat, habe ich mich auch einfach über die Regeln hinweggesetzt und habe dann halt bei einer Freundin geschlafen, wo es die Mutter dann nicht interessiert hat oder so. Also das war dann immer so, ja, und habe halt mich einfach so ein bisschen experimentiert und ausprobiert und hatte zum Beispiel eine blaue Phase, sage ich heute dazu. Hatte ich alles blau, Haare blau, alles blau, immer nur noch blaue Sachen.
Hast du heute gerne gefärbt?
Ja, genau, stimmt. Und da sagte mein Papa dann, also wenn du so mit mir, kannst entweder 2 Meter vor oder 2 Meter hinter mir durch die Stadt laufen, aber mit mir zusammen, das möchte ich nicht. Also du siehst furchtbar aus, Kind, also wirklich.
Wieso hast du das gehabt? Weißt, hast du, weil so rebellieren? Meinst du, es kann nicht sein, weil du doch ein bisschen von dem System so ein bisschen prägt bist und ist das jetzt einfach hineininterpretiert? Bist das einfach, du hast wollen ausbrechen?
Ich glaube, ich wollte einfach ausbrechen. Mhm. Also weil ich mich ja eben gar nicht so systemkonform empfunden habe, weil ich dafür zu jung war.
Ja.
Nee. Also ich glaube eher, dass ich einfach ausbrechen wollte. Mhm. So mal mich austesten wollte und irgendwie meinen Weg finden musste, so für mich. Und auch gemerkt habe, hey, nicht alle Leute, die mit einem gut reden, meinen es gut mit einem und so. Das sind alles ja Lebenserfahrungen, die man, glaube ich, machen muss, um dann halt auch Menschen richtig bewerten zu können. Und ja, und von daher, glaube ich, war es eher so das.
Wann bist du denn wieder ruhiger geworden oder was hat es gebraucht?
Es hat tatsächlich ein sehr tränenreiches Gespräch mit meiner Mama gebraucht. Also ich habe dann auch so ein bisschen mit Drogen meine Zeit lang experimentiert und dann hat meine Mama das gemerkt und hat dann das Gespräch mit mir gesucht und ist wirklich weinend von mir zusammengebrochen und hat halt gemeint, Kind, was habe ich in meiner Erziehung falsch gemacht, dass du jetzt das Gefühl hast, du musst irgendwie zu Drogen greifen. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Und mir tat das so weh, sie so zu sehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, hör ich einfach auf. Und dann habe ich einfach aufgehört. Also es war so, weil es mir das nicht wert war. Also mir war der Spaß darunter, unter den Drogen, einfach gar nicht wert, meine Mama so leiden zu sehen. Und dann habe ich sofort von einem Tag auf den anderen aufgehört und habe auch nie wieder angefangen. Und einfach weil, ja, mir das eben, das wie, da war mir die Familie dann zu wichtig eigentlich. Mhm.
Du hast ja grosse Ziele gehabt dann für dein Leben. Also du hast wollen Karriere machen im Eventbereich, gell?
Ja.
Warum ist dir das denn so wichtig gewesen?
Ich habe einfach relativ früh gemerkt, dass das eine sehr große Stärke von mir ist, Dinge zu organisieren. Das habe ich schon während meiner Abi-Zeit gemacht, habe ich so die ganzen Abi, egal ob das Abi-Ball oder Abi-Feste und so, das lag immer alles, oblag alles mir, das zu organisieren, weil es mir wirklich viel Freude gemacht hat. Und ja, und dann habe ich darüber eigentlich gewusst, relativ schnell, ich würde in die Eventbranche gehen wollen. Man konnte das damals noch nicht als Ausbildung machen, im Jahr 2000. Und dann habe ich erstmal angefangen zu studieren und habe erstmal mal BWL studiert, habe da aber gemerkt, oh nee, das ist es gar nicht, weder die Leute noch überhaupt, und habe dann zu meiner Leidenschaft Germanistik und Politik gewechselt, und das war auch genau richtig so. Mhm. Und ja, und dann habe ich aber immer gewusst, das studiere ich eigentlich nur rein aus einer Interessenslage raus. Mein Job ist eindeutig Eventmanagerin, also stand für mich außer Frage, und da gehe ich irgendwie über ein Praktikum rein und dann ist gut. Mhm. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Und habe dann irgendwann ein Praktikum dort gemacht und die haben mich dann behalten, so stundenweise, erst als Assistentin und dann aber auch relativ schnell hatte ich meine ersten Projekte leiten dürfen. Und ja, und dann war für mich, das ist mein absoluter Traumjob gewesen. Mhm. Und ja, und mein Papa hat dann mal irgendwann zu mir gemeint, Kirstin, du musst dir aber bewusst sein, wenn das ist ein Job, das ist nicht mit Familie vereinbar. Die Events sind am Wochenende, an den Abenden. Wenn ich Roadshows hatte, war ich wochenlang unterwegs in Deutschland. Und er meinte, das musst du dir wirklich gut überlegen. Und da war für mich noch ganz klar, oh, auf gar keinen Fall. Also ich will überhaupt keine Kinder haben. Ich will Karriere
sicher
machen.
Ja, sicher. Also, okay.
Also es war für mich so überhaupt schon außer Frage. Ja, nein. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt.
Aber das heißt, er hat dich total erfüllt, oder?
Der Job hat mich total erfüllt. Ja, ja, total. Ja. Also das war wirklich, ich war mir auch dessen immer bewusst, das ist gerade wirklich was, das liebe ich mit Haut und Haar und das macht mir so einen Spaß. Ich habe viel Ablaufregie gemacht. Ich fand das so spannend und fand das so toll und ja.
Also. Das ist ja mega etwas Schönes, wenn man etwas so liebt, oder? Und einem
total
so gefällt.
Mhm.
Mega schön.
Richtig.
Und
richtig.
Dann ist dann die Liebe dazwischen gekommen.
Und dann ist die Liebe dazwischen
gekommen. Wieso ist das nicht kompatibel gewesen miteinander?
Nein, das war insofern nicht kompatibel, war mir klar, wenn ich in die Schweiz ihm nachfolge, ist es vorbei. Also sie haben mich am Anfang, ich habe in Berlin in einer Agentur geschafft und die haben am Anfang wirklich mich noch so ein halbes, dreiviertel Jahr eingekauft, weil ja, für diverse Events, aber irgendwann, es lässt natürlich nach im Laufe der Zeit, ist ja klar, die müssen immer die Spesen zahlen und dessen war ich mir bewusst und ich war mir auch bewusst, dass es schwierig ist, wenn du nicht aus dem Land kommst, man bringt als Eventler immer so ein Netzwerk mit, sei es an Catering-Firmen, an Tonys, also die Ton machen oder die Licht machen. Aber man hat immer so ein Netzwerk, was man mitbringt, Locations und so weiter. Und das fehlt mir natürlich komplett in der Schweiz. Und deswegen war mir das eigentlich klar, wenn ich ihm folge, wird es für mich sehr schwierig werden, dass es unmöglich ist. Das habe ich mir damals nicht vorgestellt, sondern ich dachte schon, ich schaffe das hier irgendwie, weil bis dato habe ich auch immer alles geschafft, was ich mir so vorgenommen habe. Und von daher war das so das erste Mal, dass ich dann gemerkt habe, nee, ich schaffe es wirklich nicht, hier Fuß zu fassen. Ja. So, und hatte keine Chance. Ich wurde nicht mal eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Wirklich? Also ich hatte einfach gar keine Chance.
In der Schweiz, also hast du dich beworben, okay.
Obwohl ich super Referenzschreiben hatte von meinen Kunden und große Kunden, also wirklich namhafte Kunden und so, super Referenzschreiben hatte, persönliche Schreiben hatte und so weiter. Ich hatte wirklich keine Chance.
Wer du machst?
Ja, ich nehme an, weil mir das Netzwerk gefehlt hat, ich mitbringe.
Ja.
Und natürlich auch kein Fachkräftemangel in dem Bereich.
Aha.
Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal was. Und ich bin ja nicht mit der C-Bewilligung hergekommen, sondern mit der B-Bewilligung.
Okay.
Ich glaube, das ist vielleicht so eine Kombination aus beiden war.
Warum überhaupt Schweiz? Also dein Mann hat beruflich da einen Job gehabt, oder?
Ja, genau. Ja. Der ist halt ja trilingual erzogen worden, mit Italienisch, Portugiesisch und Deutsch, dann automatisch da in Deutschland geboren wurde. Mhm. Und ja, und durch sein Sprachprofil. Und er arbeitet in der Baubranche und ist Bauökonom. Und von daher ist das natürlich sowas, ja, auf den Baustellen Portugiesisch, Italienisch.
Perfekt.
Ja, genau. Das haben sie sich auch gedacht. Und deswegen haben sie ihn dann für die Schweiz halt vorgesehen gehabt.
Mhm. Wie ist das gewesen für dich, wenn du da nicht kannst deine Leidenschaft ausleben, dann stelle ich mir vor, dann ist man da mit viel zu viel Zeit und
schwer.
Oder?
Also, ja,
die Identität, die leidet, oder?
Ich habe richtig gelitten. Also ich habe richtig gelitten und habe mich auch so geschämt, glaube ich. Mhm. So, es war so schambehaftet, weil um mich herum meine Freundinnen, die ja auch alle dann fertig waren mit dem Studium, die haben alle Jobs gehabt, die haben gearbeitet. Und ich war so die Einzige, die ohne Kind, ohne irgendwas, also einfach zu Hause ist. Und das ist in Deutschland, ist man das nicht. Also alle, die ich kenne, sind berufstätig und die wenigsten gehen ja komplett raus aus dem Beruf, auch wenn sie Kinder haben. Die meisten arbeiten Teilzeit weiter. Und ich fand das so schwierig. Also ich war immer so ein bisschen schambehaftet nach Deutschland hin, muss ich sagen. Und auch ja, so ein bisschen Enttäuschung von mir selbst, weil ich mir ja sowas anderes für mein Leben gewünscht habe.
Mhm. Wie bist du rausgekommen?
Ich glaube, durch die Kinder bin ich so ein bisschen da rausgekommen, weil ich dann wieder eine sinngebende Aufgabe hatte, die mich total erfüllt hat.
Also plötzlich hast du gleich welche Kinder? Ist das plötzlich, oder du gierst dich, oder wie ist das?
Nein, es ist wirklich, also ich wusste, mein Mann hat damals gleich gesagt, also er kann sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen, und er war dann sehr proaktiv, was das immer anging, hat auch immer wieder das Gespräch mit mir gesucht, und ich habe gemerkt, je mehr ich ihn dann auch geliebt habe, desto, ja, auf einmal war der Wunsch dann da, das kann man gar nicht so erklären. Ja. Und der Wunsch war dann einfach da, und auf einmal wusste ich, nein, also für mich gehören Kinder auch mit dazu. Schön. Und ich glaube, dadurch, dass es dann beruflich eben ja auch gar nicht mehr griff, ich war ja nie mich gezwungen, in dem Moment zu entscheiden. Vielleicht wäre das noch was anderes gewesen, wenn ich beruflich immer weiter hochgegangen wäre. Ich weiß nicht, ob es mir dann so einfach gefallen wäre, das so zu entscheiden, aber in dem Fall war es für mich dann überhaupt kein Thema, weil ich ja beruflich sowieso nicht weiter Fuß fassen konnte. Ja.
Mhm. Und der Wunsch ist groß geworden, gell? Und
sehr groß, genau.
Gleich hat es sich einfach nicht erfüllt.
Richtig, ja. Und das war, glaube ich, somit die schwierigste Zeit in unserem Leben, würde ich sagen, oder in meinem Leben, weil wenn man halt sich etwas so sehr wünscht und man keinen Einfluss darauf hat, dann ja, fühlt man sich so machtlos. Und ich glaube, das ist so, ich habe mich noch nie so machtlos gefühlt wie in dieser Zeit tatsächlich. Mhm. Und ich hatte das große Glück, meine Kinder, also meine Frauenärztin hat relativ schnell gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Ich hatte wirklich lange Zyklen von über 60 Tagen und hat dann auch gleich gemerkt, hey, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich überweise dich mal zur Kinderwunschklinik, die sollen euch mal beide durchchecken. Aber der Prozess dort, das dauert ja auch ewig. Man muss so viel Geduld haben. Und diese Geduld haben, oh, das ist wirklich schwer gewesen. Mhm. Wirklich schwer gewesen.
Also von welcher Zeitspanne reden wir denn da, wo ihr probiert habt, schwanger zu werden?
Also von 2,5 Jahren insgesamt. Mhm. Und ich glaube, es ist was anderes, wenn man ja so sagt, okay, man steht voll im Job und dann möchte man gerne schwanger werden. Oder aber man ist so, dass man sagt, ich war dann ja auch so konzentriert darauf.
Ja, genau.
Weil ich ja keinen Job hatte. Ja. Das heißt, der Fokus lag dann plötzlich nur noch darauf, ich möchte schwanger werden, ich möchte schwanger werden. Und ich habe mich selber natürlich da auch unglaublich unter Druck gesetzt. Zeitgleich sind meine Freundinnen alle schwanger geworden.
Genau, das ist seine, oder?
Das kommt dann auch noch dazu. Mhm. Und oft dann wirklich im ersten oder zweiten Zyklus und man versteht die Welt nicht mehr und denkt, es gibt's doch gar nicht und so. Man schränkt sich selber ein und also halt, ich habe dann, was weiß ich, zum Beispiel dann aus der Zeit keinen Alkohol, gar nicht mehr getrunken oder irgendwas, sondern weil ich immer schon dachte, ja, es könnte ja sein und so.
Und man spürt das im Körper,
oh Gott,
oder?
Ja, furchtbar. Man hat tausend Symptome, wirklich. Und denkt, oh ja, und jetzt da. Und, ja, und diesmal hat's geklappt. Und dann, nein, wieder nicht. Also Horror, wirklich. Ja.
Mhm. Also du bist wirklich verzweifelt gewesen. Das hat ja dazu geführt, dass du dann in eine Kirche gegangen bist, gell? Ist eigentlich mega speziell. Kirche hast du ja überhaupt nicht mit dem am Hut gehabt, eigentlich.
Wenig bis dato. Also es war halt so, durch die DDR, da spielt die Kirche ja keine Rolle. Also ich bin wirklich ohne Glauben aufgewachsen. Die Kirche war auch nie Thema bei uns in der Familie. Es hat sich geändert, als ich nach Niedersachsen dann gezogen bin, 92, weil dort hat man sich gerade für die Konfirmation angemeldet. Und meine ganzen Freundinnen haben sich konfirmieren lassen. Da habe ich ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich das mache. Und bin auch viel in die Kirche gegangen. Fand aber, die Beweggründe waren für mich die falschen, weil die haben das alle aus finanziellen Gründen gemacht, weil man sehr reich beschenkt wird in Deutschland, wenn man Konfirmation hat. Also wirklich jeder Nachbar schickt einen Brief mit einem Zehner drin. Also man sammelt wirklich sehr viel Geld ein. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, nee, das ist nicht mein Weg. Und das war auch richtig so. Und dann ist das wieder so ein bisschen im Hintergrund gerutscht. Und tatsächlich durch meinen Mann, der ist halt Katholik, war der Glaube immer wieder Thema. Aber wir haben zum Beispiel auch nicht kirchlich geheiratet, weil ich gesagt habe, ganz klar, also ich lasse mich nicht katholisch taufen. Das kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage, aufgrund der Geschichte der Kirche, also der katholischen Kirche. Das kommt wirklich, mache ich nicht. Und das hat er auch respektiert. Und ja, und dann, ich kann das gar nicht mehr sagen, welcher Impuls das war. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen, aber es war der Impuls, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe jetzt einfach in die Kirche und bete dafür. Und bin das erste Mal in die Kirche gegangen, so richtig bewusst, habe eine Kerze angezündet und habe mich hingesetzt und habe das erste Mal wirklich zu Gott gebetet und habe gesagt, hey Gott, lass uns doch einen Deal machen. Du machst, dass ich schwanger werde und ich lass mich danach taufen. Und dann war ich 2 Monate später schwanger.
So krass. Also weißt, ich finde es so spannend, warum taufen? Du hättest ja können sagen, ich gebe dir nachher mein Leben oder irgendwie, oder ich lebe mit dir. Aber taufen, warum taufen?
Ich weiß das nicht, aber das war so, das war mein Deal. Ich kann dir das tatsächlich nicht mehr sagen, aber vielleicht auch, für mich ist eine Taufe schon noch ein Bekenntnis, was mir sehr wichtig war. Also wenn, dann richtig. Und nicht nur sagen, sondern wenn, dann so richtig zeigen und dazu stehen, hey, nein, also das war, glaube ich, so bei mir der entscheidende Grund. Mhm.
Speziell, gell? Und nachher wirst du schwanger. Mhm. Ist das für dich klar gewesen, das ist gut gewesen? Oder hast du es nachher nicht so ein bisschen bagatellisiert?
Doch, habe ich am Anfang. Also es war nicht für mich, also es war immer für mich klar, hey, der hat da schon auf mich geschaut. Deswegen habe ich mich auch dann nach Santinus, also Geburt, taufen lassen. Das war für mich ganz klar, war 6 Wochen auf der Welt, bin ich bewusst zum Pastor hingegangen, habe mich taufen lassen, evangelisch reformiert. Und ja, und von daher, das war für mich klar, aber ich habe es eigentlich nicht gelebt. Also so, sondern...
Also du hast dich taufen lassen, du hast einfach gesagt so, und jetzt gehe ich in die Kirche und sage, ich lasse mich taufen, weil ich habe das ja versprochen.
Genau. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir einen Termin gemacht und er fand es super. Er meinte, für ihn hat eine Erwachsenentaufe eine ganz andere Bedeutung als eine Kindertaufe, weil man das ja sich sehr bewusst für entscheidet. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es dazu kam und er fand das super und hat mich da ganz doll unterstützt und ja, hat er auch gesagt.
Also der Pfarrer.
Der Pfarrer. Mhm. Das war für ihn eben auch wirklich was Besonderes, genau, richtig. Mhm. Und hat mir ein ganz gutes Gefühl gegeben und ja, und dann war auch klar, die Kinder werden alle getauft, das stand außer Frage und auch alle evangelisch reformiert und ja, und von aber ich selber, so richtig gelebt habe ich den Glauben nicht. Ich bin in der heutigen festen Überzeugung, bis mir halt ja, Jesus einfach die richtige Person an meine Seite gestellt hat. Und das ist das so meine beste Freundin in Steinmauer, die sehr gläubig ist von Geburt, also die mit also so erzogen wurde und das ist für sie außer Frage. Und wir haben wirklich tolle Gespräche immer wieder über den Glauben geführt. Und da habe ich mich neu mit dem Glauben auseinandergesetzt. Also es ist eigentlich jetzt der große Wandel, ist eigentlich erst in den letzten 4-5 Jahren passiert. Mhm. Ja,
genau. Was ist denn dort passiert, wo du dann so wie gemerkt hast, wohl, da ist mehr oder ja?
Ich bin mit dem Gottesbild groß geworden, dass Gott ein strafender Gott ist. Also so, weißt du, meine Eltern haben so lapidar immer gesagt, ach, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Also wenn es war immer ein strafender, schlechter Gott so für mich. Und ja, und durch meine Freundin ist es dann so geworden, dass sie halt ganz klar mir gezeigt hat, wie liebend Gott ist und Jesus und also so und hat mein ganzes Bild komplett einmal durchgewirbelt. Und das hat schon ein bisschen gedauert, weil ich auch viele Fragen hatte, aber und bis heute natürlich auch noch habe, gar keine Frage. Aber ja, sie hat durch unsere ganzen Gespräche habe ich mich wirklich neu damit auseinandergesetzt und hab in mir auch gleichzeitig den Wunsch gespürt, ich möchte das auch gerne so fühlen wie sie. Sie ist so verwurzelt im Glauben und ich habe mir das so für mich selbst auch gewünscht. Mhm. Und gleich habe ich das aber nicht gespürt. Und dann bin ich zum Alpha Life Kurs gegangen.
Was ist das?
Das ist so ein Kurs, der geht so über 10 Abende. Da wird einem von ganz Anfang an so ein bisschen über den Glauben erzählt. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Man isst erst gemeinsam, dann gibt es einen kleinen Input-Vortrag, eine halbe Stunde. Und dann geht man in die Kleingruppe und kann dort eigentlich alle Fragen, die man hat, stellen. Da ist jemand dabei, der die führt, der auch vielleicht die richtigen Antworten geben kann und sich damit schon auseinandergesetzt hat. Und auf einmal konnte ich so all diese Fragen nochmal stellen in der Kleingruppe. Und das war sehr, sehr wertvoll für mich. Und ja, und dann gab es wie so einen Schlüsselmoment, weil für mich, ich bin halt sehr wissenschaftlich erzogen worden und das ging für mich wie immer nicht so richtig überein. Und ich meine, wir haben immer das Bild gehört, ja, Jesus klopft an deine Tür, du musst die nur öffnen und ihn einlassen, aber den Schritt, den musst du selbst gehen. So. Mhm. Und das war mir immer bewusst und ich hatte immer das Gefühl, ja, aber quasi mein Haus, um mal in dem Bild zu bleiben, ist vollgestopft mit all den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das steht so im Widerspruch zum Glauben. Und dann sagte irgendwann meine Kleingruppenleiterin so zu mir, ja, aber Kirstin, das eine, du kannst ja trotzdem noch auch wissenschaftlich denken, aber dein Herz kannst du doch trotzdem für Jesus öffnen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Und in dem Moment ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe wirklich mein Herz geöffnet und ich kann es nicht anders sagen. Und es hat mich durchströmt und ich war total überwältigt und musste die Gruppe verlassen, weil ich so überwältigt war, weil ich erstmal eine Runde abheulen musste, weil es so krass auf mich eingeht und plötzlich habe ich es verstanden. Und plötzlich war mir klar, okay, jetzt habe ich ihn in mein Herz gehabt und jetzt spüre ich ihn und jetzt ist er an meiner Seite. Und seitdem, das ist jetzt im Herbst gewesen, hat sich auch also alles gewandelt. Also jetzt lebe ich den Glauben auch tatsächlich.
Seit dem letzten Herbst. Mhm. Und das ist was gewesen, was du gespürt hast? Also wie würdest du das beschreiben? Also was ist denn das gewesen?
Liebe. Mhm. Eigentlich nur Liebe. Liebe. Und gleichzeitig hat mir jemand die Last von meinen Schultern genommen, dass man immer alles alleine tragen muss. Ich bin halt sehr selbstbewusst. Ich bin sehr stark, glaube ich, als Frau und so und gehe auch so durchs Leben. Und das ist auch okay. Aber ich habe oft so das Gefühl gehabt, ich trage halt so meine Last auch immer alleine. Und plötzlich ist da jemand, dem ich all das anvertrauen kann, was mich beschäftigt, was mich bewegt. Und der hat mir die Last wie genommen. Und das war, ja. Und ich habe eigentlich nur Liebe gespürt.
Mega, mega schön. Mhm. Ich komme, wir machen gerade die Rubrik. Ich habe das irgendwo sonst geplant, völlig egal. Wir haben immer eine Rubrik beim Vis-à-vis, wo es heisst Gott und du. Starten wir einfach mal mit diesen drei Fragen. Mal schauen, was ich da von dir zu hören bekomme. Kirstin, wie erlebst du Gott in deinem Alltag heute?
Also jetzt ist es so, dass ich mich sehr nah bei ihm fühle. Ich fühle mich unglaublich gehört gerade von ihm, das muss ich dazu sagen. Viele Gebete, er hilft mir wirklich weiter, er zeigt mir meinen Weg auf. Ich bete halt auch wirklich häufig. Also noch nicht vielleicht jeden Tag, aber ich bemühe mich. Und auch mit den Kindern, auch das integriere ich mehr. Und auch in so Situationen, wo sie dann vielleicht Not empfinden, sage ich auch einfach mal jetzt nicht mehr, dass ich versuche zu sagen, aber pass auf, was wir, komm, wir beten einfach mal miteinander. Und dann bete ich dafür, dass die Kinder dann aus dieser Not herauskommen, was ja oft Kleinigkeiten bei Kindern sind. Mhm. Und ich glaube, das hat sich geändert. Und so spüre ich ihn doch sehr stark in meinem Alltag und versuche es auch immer noch mehr, dass ich Gott integriere.
Und was heißt denn das? Also du merkst, dass du gehört wirst. Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, kann ich. Also mein Sohn zum Beispiel, der hatte jetzt ein neues Trotti gekriegt zum Geburtstag und hatte da eine Schulaufführung und war super spät dran, dorthin zu fahren und hat das Trotti, warum auch immer, nicht angeschlossen, 3 Wochen alt. So. Oh. Und wir kommen raus und es ist so toll für ihn gelaufen, er hat das so toll gemacht und hat wirklich, ich bin quasi geplatzt vor Stolz. Und er kam dann irgendwie, wir kamen gemeinsam raus und er war so auch, hat so gestrahlt und geht zum Trotti und es ist weg. Und für ihn ist die ganze Welt zusammengebrochen. Mir tat das so leid. Mir tat es nicht nur leid, weil das neue Trotti weg war. Mir tat es vor allen Dingen so leid für ihn, dass so ein wichtiger Moment eigentlich kaputt gemacht wurde von etwas, was er eben nicht mehr im Nachhinein beeinflussen konnte. Und das tat mir so leid für ihn. Und wir haben es dann gesucht, nicht gefunden. Und irgendwann, hat nur noch geweint. Und dann habe ich ihn an die Seite genommen und habe gesagt, komm, jetzt beten wir beide gemeinsam. Und dann haben wir halt wirklich gebetet dafür, dass der Richtige das Trotti findet. Und 2 Tage später war das Trotti wieder da. Es wurde gefunden von jemandem im Dorf, der wusste, unseres ist weg und es war wieder da. Also es war so, das sind so die, und dann fühlt man sich natürlich so unglaublich gehört, weil man so denkt, ja Wahnsinn, also es ist, ja, genau.
So schön. Mhm. Was hast du für Fragen an Gott?
Womit ich momentan noch so ein bisschen, also ich bin ja noch ganz am Anfang auch der Bibel, das Bibellesen und was mich so ein bisschen stört es, dass Gott, ja, was heißt stört, ist der falsche Begriff, aber worüber ich mir viele Gedanken mache, ist, warum Gott so strafend noch war im Alten Testament und so rigoros strafend und und dass er im Neuen Testament sich auch ändert. So, das wäre so eine Frage, was sein Wandel, ob das wirklich nur die Geburt Jesu war, was hat das hervorgerufen? So auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich halt manchmal schon, hey Gott, warum lässt du all das Elend auf dieser Welt zu? Also so, du könntest uns doch, wenn jeder das fühlen würde, was ich fühlen würde, also die Liebe zu Gott, ich glaube, dann würden die Kriege aufhören und wir würden einfach ein viel besseres Miteinander haben und das Elend würde aufhören. Ja.
Und auch wenn man sich so viele Fragen stellt, oder? Warum bleibst du gleich jetzt bei dem Jesus?
Weil er an meiner Seite ist. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ist jetzt für mich unvorstellbar, wieder ohne ihn zu gehen. Nein, er ist an meiner Seite. Also, und ich möchte ihn auch nicht missen. Also ich möchte die Gespräche, die wir haben, auch nicht missen. Weißt? Also wenn ich so mit ihm bete und so. Nein, ja, der bleibt.
Weißt du, was ich jetzt so spannend finde? Du hast ja dann, wir gehen nochmal schnell ein bisschen zurück. Also du hast ja dein Kind bekommen, dein erstes Kind. Und wie heisst er? Er hat einen speziellen Namen, gell?
Santino.
Ist das nicht auch noch irgendwie...
Der kleine Heilige.
Ja, das ist mega herzig. Er ist auf die Welt gekommen, das war überhaupt nicht einfach, die Geburt, gell? Also das war ja richtig prägend für dich und schwierig. Auch noch speziell, oder? Dann schenkt dir Gott das Kindli und dann ist es so schlimm, nachher die Geburt.
Aber ich glaube, im Endeffekt hat er aber uns beide bewahrt, tatsächlich. Mhm. Also, weil es war wirklich, also ich lag 26 Stunden in den Wehen und dann war es so, dass es hieß, es muss jetzt ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und dann beim Öffnen des Bauches hat Santino eine 180 Grad Salto hingelegt im Bauch. Mhm. Und das passiert super, super, super selten. Also es ist wirklich etwas, was ganz, ganz selten passiert. Aber quasi, ja, er hat ja schon die ganze Zeit versucht, ins Becken reinzurutschen und der Druck war ihm wahrscheinlich zu groß. Er hat auch blaue Flecken am Kopf nachher gehabt, nach der Geburt. Und dann eben durch dieses Öffnen des Bauches hat er gemerkt, ja, da ist frei und hat ein Salto hingelegt.
Ui.
Und dann haben die das Problem, dass sie die Babys kaum noch zu greifen kriegen und der OP nicht gut vorbereitet war. Und dann...
Also ist er wie rausgekumpelt oder wie?
Nein, er ist einfach in sich gedreht, 180 Grad, dann liegt er halt wieder verkehrt rum. Also du musst dir das vorstellen, dann war quasi der Kopf wieder oben und die Füße unten.
Ja.
Aber sie kriegen ihn dann nicht zu greifen, weil er in so eine Ecke rein und sie kriegen ihn einfach nicht. Und dann musste ein zusätzlicher Chirurg, der eigentlich nebenan operiert hat, der ist quasi unsteril, der hat nur neue Handschuhe und neuen Kittel gekriegt. Da haben die mich halt aufgerissen. Ich war immer noch bei Bewusstsein die ganze Zeit, aufgerissen bis zum geht nicht mehr, damit sie ihn schnellstmöglich halt da rausholen können, weil er immer wegrutschte. Und ja, und dann gingen meine Herztöne runter. Ich habe unheimlich viel Blut verloren und dann waren die darauf nicht vorbereitet, hatten kein Adrenalin da. Und also es war wirklich furchtbar. Und ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein, bis ich dann halt weggefallen bin, kurz. Dann bin ich aber wieder zu mir gekommen. Und Gott sei Dank, ich sage ja, also im Nachhinein muss ich sagen, wir wurden beide bewahrt. Also ich sehe es eher so, dass er wirklich ein Auge auf uns hatte, weil Santino hatte gar nichts. Dem ging es blendend eigentlich, abgesehen von den blauen Stellen am Kopf. Und ja, und auch bei mir im Nachhinein gesehen, also es ist alles super verheilt. Ich konnte ja noch zwei Kinder bekommen. Also von daher ist alles gut gegangen. Also
sie haben ihn dann gleich noch verwünscht.
Sie haben ihn dann verwünscht, ja, genau, richtig. Und dann war es halt wirklich so, dass ich da lag. Also man ist dann ja so festgeschnallt. Das ist ja eh Horror, finde ich. Und mir war unter den Wehen unglaublich schlecht. Und ich habe die ganze Zeit schon mich übergeben müssen. Und dann hat man mir so viel gegeben gegen die Übelkeit, dass das dann genau das Negative ausgelöst hat. Und man ist ja so festgeschnallt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss spucken. Also es war wirklich die Hölle.
Ja.
Und dann haben sie mich halt wieder zugenäht. Und haben dann irgendwie gemeint am Anfang, ja, das Ganze würde halt 45 Minuten dauern zu meinem Mann. Der war dann mittlerweile mit Santino auf der Brust raus im Kreissaal und hat da auf uns gewartet. Und dadurch, dass sie mich aber so aufreißen mussten, hat es halt auch nicht 45 Minuten gedauert, sondern die haben über 2,5 Stunden genäht, mich die ganze Zeit im Bewusstsein gelassen. Also ich weiß auch nicht warum. Und dann hat die Narkose nicht gehalten, also die PDA, die ich hatte. Und dann habe ich das gesagt. Dann haben sie auch erst, ach ja, ja, bla bla. Jetzt bildet sie sich ein, bis ich geschrien habe im OP. Ich spüre jetzt, wie ihr die Nadel von links nach rechts da und da rein. Und dann war betretenes Schweigen und dann hieß es, oh, Anästhesie, Anästhesie und das war halt noch dreimal. Also es war wirklich eine Horrorgeburt.
So dramatisch, also ja genau. Und das, also hast du heute noch, weißt du, das Gefühl, es ist wie ein Trauma von dort?
Nee, ich glaube, ich habe es für mich gut aufgearbeitet. Ja. Also ich
das muss man schon, oder?
Mit der zweiten Geburt, weil die dann so perfekt war.
Oh, schön.
So, also die war dann so schön, dass ich da mit der ersten dann auch abschließen konnte.
Ja.
So. Und ich glaube, ich habe dann die Bedingungen geändert, bin nicht mehr gegangen, hey, das Spital sieht jetzt aber schön aus, sondern hey, ich möchte eine Beleghebamme haben, die wirklich Erfahrung hat, die mich von vorne bis hinten begleitet und das war genau das Richtige für mich und dann hatte ich eine perfekte zweite Geburt, also gefühlt und die hat mich mit der ersten wie versöhnt.
Mhm.
Und
dann hast du dann auch sonst Unterstützung geholt, weißt du, um das aufarbeiten, oder?
Nö.
Ja, für dich.
Nö, einfach, also ich glaube eh, ich bin so ein Typ, ich mache viel mit mir selber.
Ja, das hast du gesagt.
Ab, so, das ist auch okay. Oder aber auch in Gesprächen. Ich habe halt offen auch drüber geredet. Also ich habe immer wieder, wenn mich jemand gefragt hat, so wie jetzt auch, ich kann da ganz offen drüber reden. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man über etwas spricht, wird es weniger belastend, weil man drüber spricht. Und deswegen, also mich belastet das gar nicht mehr tatsächlich.
Mhm. Du hast ja nachher nochmal zwei Kinder bekommen und zwar gar nicht lange müssen warten auf die, gell? Mhm. Ist das nachher wie so ein Knopf gewesen, der sich gelöst hat?
Nein, nicht ganz. Der zweite ist auch nochmal in der Kinderwunschklinik entstanden, sozusagen. Mhm. Wobei, also es war jetzt keine IVF, sondern ich musste mich einfach selber spritzen, Hormone geben und dann den Eisprung auslösen. Und das ging super schnell. Und der dritte war dann so eine lange Diskussion zwischen meinem Mann und mir, ob wir überhaupt noch ein drittes wollen oder nicht. Und ich habe so einen starken Kinderwunsch noch gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn wir am Armutstisch saßen und es Nacht gegessen haben, so, und alle haben gelacht, ein Lachen fehlt. Da fehlt noch ein Lachen, ganz klar, fehlt da noch eins. Also es war für mich immer klar. Und ist der dritte, hat mein Mann aber gesagt, er möchte nicht nochmal die Kinderwunschklinik durchlaufen. Das konnte ich verstehen, weil das wirklich belastend war jeweils für die Ehe auch. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir verhüten einfach nicht. Und wenn er kommt, dann kommt er. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann hat er auch gesagt, ja, damit ist er einverstanden. Ja, und dann war es unser Weihnachtsgeschenk tatsächlich.
Das war so schön.
Aber Weihnachten dann positiv testen dürfen und ja. Das ist unser Weihnachtsgeschenk gewesen. Mhm.
So schön. Ich finde es so spannend bei dir, weißt, weil du eben sagst, du bist jemand, der sehr viel mit sich selber ausmacht und eben so ein Autodidakt. Du bringst dir alles selber bei, du nerdest dich da so schön rein bei Sachen.
Ja,
weißt du, du bist so selbstständig, blöd gesagt, oder eben so für dich, dass du den Gott gleich brauchst, finde ich mega spannend, oder? Du schaust dann weg von dir, merkst, ich schaffe es nicht alleine. Das ist ja schon noch interessant irgendwie.
Ja, es ist halt, wie gesagt, ich glaube, weil ich so ein Typ bin, der alles so alleine macht und auch immer stark durchs Leben gegangen ist, glaube ich, ist es für mich jetzt eben auch so eine Erleichterung zu spüren, hey, da ist jemand. Also ich glaube, dass es das auch einfach ist, diese Erleichterung zu fühlen, dass ich nicht mehr alles alleine stemmen muss. Und nicht falsch verstehen, mein Mann stemmt natürlich mit mir. Also das eine hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun. Aber einfach Gott nimmt mir schon nochmal eine Last jetzt einfach ab, die vorher vielleicht da war, die mir vielleicht gar nicht so bewusst war. Mir war das nie bewusst. Mhm. Aber plötzlich, als er mir die abgenommen hat, habe ich gemerkt, hey, ich fühle mich freier. Also ich glaube, das ist eher so, dass es.
Mhm. Jetzt hast du drei Buben, zwei Hunde, gell? Ein
genau.
Mann, du bist mega wohl an dem Ort, wo ihr wohnt, auf dem Land. Es klingt alles so perfekt. Du bist gleich noch herausgefordert mit Sachen. Was fordert dich noch raus im Alltag?
Ich glaube, manchmal mein eigenes Chaos. Ich bin schon recht chaotisch. So, das fordert alle, glaube ich, in meinem Umfeld manchmal heraus. Und ansonsten halt schaue ich halt wirklich, also mir ist wirklich mein Business ist jetzt mein viertes Baby sozusagen. Mhm. Da hänge ich mich gerade wirklich rein, dass das wächst und genau.
Also komm, und jetzt noch zum Schluss. Jetzt, wenn wir alle zusammen irgendjemand los zu und denkt, wie ich würde einfach gerne mal anfangen zu lesen. Und man hat es vielleicht mal gemacht. Weißt du, wie kannst du einen kleinen Tipp, oder wie können wir starten mit etwas ganz Einfachem?
Also ich finde, ich hab auch schon Anfängerkurse selber gegeben und ich finde persönlich, sucht euch ein Tuch raus. Also kein Schal. Schal ist so langweilig
mega
zu stricken.
Mega,
das macht keinen Spaß.
Genau.
Wirklich, macht das nicht. Sucht euch ein Tuch raus, ein Dreieckstuch, was euch gefällt. Da lernt man so viel. Da lernt man schon mal zunähen oder abnehmen, je nachdem, wie rum das gestrickt wird. Man kann sich dann verschiedene Mustersätze dort einstricken. Es gibt ganz tolle, auf YouTube gibt es ganz tolle Anleitungen, die gratis sind, die man da einfach sich anschauen kann. Oder halt kostenlose Anleitungen. Und einfach machen. Einfach, so wie ich das auch. Ich habe mir angeguckt, wie geht die rechte Masche und dann habe ich die geübt und irgendwann wird es auch gleichmäßig nach tausenden von rechten Maschen, das verspreche ich euch. Und von daher einfach machen.
Du einfach so ein bisschen wie du, gell? Einfach
ja,
dranbleiben.
Das und ist dranbleiben, ja genau. Gar nicht so viel Gedanken machen und dranbleiben.
Mhm. Super. Danke dir vielmals, Kirstin. Es war so spannend. So ein spannendes Leben und so cool, was du machst. Ich werde dir folgen. Auf YouTube, Instagram bist du auch.
Ja, genau.
Also, wir können euch alles schön verlinken, wo man Kirstin Barbato findet, dass ihr ihre Kunstwerke bestaunen könnt und so ein bisschen mitverfolgen, was sie da in den sozialen Medien so macht und anstellt.
Dankeschön.
Genau. Danke dir,
danke,
Kirstin,
dass ich hier sein durfte. Hat mir auch viel Freude bereitet.
Ja, wer weiss, ob ihr euch anstecken könnt von dieser Lismi-Sucht. In den Shownotes haben wir euch alle Links zu der Kirstin Barbato aufgeschaltet. Ein neuer Gast, der offen aus seinem Leben und seinen Erfahrungen erzählt, gibt es wieder heute in einer Woche. Dann ist Sarah Maria Graber Gastgeberin da im Vis-à-vis. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.